Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Die eine tritt von der paralympischen Bühne ab, die andere rückt spätestens jetzt ins Rampenlicht. Leichtathletin Irmgard Bensusen gewinnt bei ihren letzten Spielen in Paris Bronze über die 200 Meter und Nele Moos landet den großen Sprung und springt mit deutschem Rekord zu Silber in Paris.
Und beide zusammen waren im Team Deutschland Paralympics Podcast zu Gast, um nochmal auf Paris und die ganzen Erlebnisse vor Ort zurückzublicken. Und das ist hier die neue Folge auch auf dem Alles Para-Kanal. Ihr kennt das schon seit einigen Jahren, dass wir hier die Folgen immer zeitversetzt online stellen. Also folgt gerne dem Team Deutschland Paralympics Kanal, dann seid ihr auf jeden Fall immer up to date und noch früher dran bei den Folgen.
Und mit beiden haben wir natürlich über Paris gesprochen, aber auch über Neles Weg bis LA 2028, Irmgards Zukunftspläne in Südafrika und wie sie beide ohne einander auskommen werden, denn sie waren ja, Dorian, jetzt wirklich ganz lange in der Trainingsgruppe zusammen und das schweißt zusammen.
Richtig große, dicke Freunde geworden und ja, ich glaube, wir nehmen nicht zu viel vorweg, wenn wir sagen, es ist auch das ein oder andere Tränchen geflossen. Aber hört's am besten direkt selbst an. Hier geht's jetzt weiter mit der Folge mit Irmgard Bensusen und Nele Moos.
Und ich wollte schon immer nach Deutschland für ein paar Monate. Ich war so cool, neues Erlebnis, neuer Input, neue alles. Und dann aus 3 Monaten ist 10 Jahre geworden.
Natürlich ist das LA das große Ziel von oben. Daraufhin arbeitet man natürlich hin. Ich denke, ich glaube, ich bin 27 dann. Das ist eigentlich ein gutes Alter. Ja, da will ich noch mal gerne angreifen.
Das Jahr ist fast rum. Zeit für uns, ein letztes Mal auf Paris zurückzublicken. Das haben wir zuletzt schon mal mit Schwimmer Jusia Topf gemacht. Hört da auch gerne mal rein. Aber heute haben wir sogar für die letzte Folge des Jahres 2 Gäste für euch.
Genau so ist es. Wir, das sind übrigens Philipp Wegmann und Dorian Aust. Das bin ich. Das hat sich nicht geändert. Und es hat sich auch nicht geändert, dass dieser Podcast hier vom Team Deutschland Paralympics von der Sparkassenfinanzgruppe unterstützt wird. Und wir freuen uns heute auf 2 Leverkusenerinnen. Und damit ist eigentlich auch jedem Parasport-Fan schon klar, um welche Sportart es heute geht. Wir haben die Leichtathletinnen Nele Moos und Irmgard Bensusen bei uns. Schön, dass ihr 2 dabei seid.
Hallo.
Hallo, hallo.
Irmgard, Paris waren deine letzten Spiele. Wenn wir dir jetzt die Pistole auf die Brust setzen, Rio, Tokio, Paris. Was war das Highlight und wo würdest du so Paris einsortieren?
Jede Paralympics hat was anderes, würde ich sagen. Und mein Karriere-Highlight war auf jeden Fall mein 400 in Rio. Das war mein erster Spieler und meine Familie war dabei. Und ich saß genauso auf die Titellinie. Und wenn man so um die Kurve kommt, weiß jeder, der 400 laufen ist, man ist K.O. und man kann nicht mehr. Und die war so laut, hat die mir angeschrien, das hat das Gefühl gegeben, als ob die das mit mir laufen. Und das bleibt mein erstes Spiel, es bleibt mein Lieblingsspiel und da dieser Moment, die 400, war das erste Mal unter 60, das bleibt mir immer in Erinnerung.
Was hat Paris dann besonders gemacht? Du hast gesagt, jede Spiele haben so ihre eigene Besonderheit.
Paris, ich wüsste, das ist mein letzter. So, ich glaube, ich bin reingegangen und ich habe jede Kleinigkeit genießen. Und so vorher war alles so voll aufgespannt und gestresst und ich war einfach entspannt. Und vor meinem Wettkampf habe ich so viel Witze gemacht. Mein Trainer war so, oh, ich weiß nicht, ob das klappt oder ob das komplett in die Hose geht. Aber Irmgard ist gut drauf. Aber ich muss sagen, das beste Moment war, wenn Nele ist die 400 gelaufen. Und danach habe ich angefangen zu weinen, weil man konnte wirklich sehen, wie sie gekämpft haben. Und weil wir häufig Tempoläufe zusammen machen und alles. Konnte man sehen, wie sie wirklich gekämpft haben und wie sie das umgesetzt haben, was sie die ganze Zeit an gearbeitet haben. Und ich habe wirklich so geweint, weil es hat mir wirklich so viel Freude gebracht für ihr. 400 war jetzt gute Zeit, was sie gelaufen sind. Es ist keine Medaille, was sie da gewonnen haben, aber immerhin war ich über die ganzen Spiele sehr stolz auf ihr gewesen. Ja, aber der Moment hat es gemacht für mich.
Oh wow, weißt du, wir nehmen hier gerade seit 5 Minuten aus und ich habe schon Tränen in den Augen. Wahnsinn. Das ist richtig toll. Ein richtig toller Anfang. Danke, Irmgard. Danke.
Sorry, wir haben einander noch umarmt und das war das erste Mal, was sie angefangen haben zu weinen. Und die alle waren raus abends und die haben mich gesagt, ich kann nicht mit dem rausgehen, weil ich bin zu emotional und dann bin ich einfach ins Dorf gegangen.
Wir wollen auch nochmal natürlich Jahre sowieso auf Paris eingehen. Nele, wollten aber dich auch nochmal fragen, für dich waren es ja auch nochmal neue Eindrücke und nochmal einfach wahnsinnig viel los in Paris. Du hast dir vor allen Dingen aber danach auch erstmal einen Urlaub gegönnt. Das wollten wir dich nämlich erstmal fragen. Wo ging's hin? Was hast du gemacht?
Oh, ja. ja, Urlaub war wichtig. Das habe ich mir tatsächlich sogar schon im April, habe ich mir Urlaub gebucht auf Teneriffa. Ich habe nach einem Surfcamp gesucht, wo man auch einfach alleine hinreisen kann. Weil ich wusste, egal was in Paris passiert, ich muss raus danach. Ich muss raus aus dieser Sportbubble. Ich muss raus mit Menschen in Kontakt sein, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Vielleicht nochmal die Dinge etwas anders sehen, sich von anderen Menschen inspirieren lassen und war dementsprechend eine Woche auf Teneriffa in einem Surfcamp, unter anderem.
Du hast gerade auch gesagt, ein Urlaub, wo man alleine hinfahren kann, das heißt, du warst dann alleine unterwegs, würdest du das nochmal machen, alleine Urlaub machen? War das das erste Mal?
Das war das erste Mal und ich weiß noch, ich habe mir dann auch ein Auto gebucht gehabt auf Teneriffa. Und ich habe mich natürlich wie so ein Chef gefühlt. Ne? Du kannst bestimmen, was du willst, machst, was du machen möchtest, wann du es machen möchtest. So, man ist so sein eigener Chef, sag ich mal. Und ich komme dann da am Teneriffa Flughafen an, will dann dieses Auto abholen und es funktioniert nicht, weil meine Karte nicht funktioniert. Und ich stehe an diesem Flughafen ohne Auto, muss ans andere Ende dieser Insel und muss erstmal so einen Notfallanruf an meine Eltern gemacht und so, Mama, die Karte funktioniert nicht. Und ich habe mich da so gehasst in dem Moment dafür, dass ich alleine auf einer Insel bin, meine Karte funktioniert nicht und ich bin sozusagen gestrandet. Das ist dann doch nochmal gut gegangen und ich habe ein Auto bekommen, nach ganz viel hin und her. Aber dieser Urlaub hat angefangen mit erstmal ein bisschen Wein. Mit so einem Notfallanruf nach Hause.
Ganz ehrlich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich dachte gerade bei Notfallanruf, du musstest irgendwo da bei der Autovermietung anrufen oder so. Aber ich habe das Gefühl, der erste Notfallanruf, der geht, solange es geht, immer nach Hause. Das sind immer die Eltern, die man irgendwie als erstes anruft, wenn man nicht weiter weiß.
Ja, meine Eltern sagen auch immer so, du rufst auch nie an, nur wenn es Probleme gibt, bist du
ja. Ja, schön.
Stimmt. Sag mal bitte auch immer, sie sagt, wenn sie nicht mehr hören, dann weiß sie, das geht nicht gut. Aber wenn ich ihr anrufe, dann weiß sie, das geht mir nicht gut.
Das sind die Momente, wo man ins Grübeln kommen sollte.
Ja, ihr zwei. Trotzdem können wir euch natürlich den Gefallen nicht ganz tun und werden gleich noch mal über die Zeit in Paris sprechen, nochmal zurückgucken, aber auch in die Zukunft blicken. Das wollen wir mit euch beiden heute zusammen machen. Vorher gibt es aber nochmal einen Mini-Steckbrief zu euch, für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt im Start de France dabei sein konnten und euch vielleicht noch nicht so gut kennen. Dorian, fängt mal mit dem ersten an.
Wir sprechen heute mit Irmgard Bensusen, 33 Jahre alt, aus Pretoria, Südafrika, arbeitet als Wirtschaftsprüferin und war bis zuletzt Leichtathletin über 100, 200 und 400 Meter. Irmgard hat bedingt durch Nervenschäden eine Teillähmung im rechten Unterschenkel. Die größten Erfolge, 4 Welt- und 2 Europameistertitel, 5 Silbermedaillen bei den Paralympics in Rio und Tokio, Bronze bei ihren letzten Spielen in Paris über die 200 Meter.
Impressive.
Und jetzt zu dir, Nele. Impressive. Also es lässt sich auch schon sehen. Nele Moos, 23 Jahre alt, aus Duisburg, studiert Sonderpädagogik in Köln, ist ebenfalls in der Leichtathletik zu Hause über die Disziplinen 100 Meter, 400 Meter und dem Weitsprung. Nele hat eine Hemiparese rechts, also eine Halbseitenlähmung, die nicht vollständig ausgeprägt ist. Und ihre größten Erfolge: Bronze bei der WM 23 im Weitsprung und natürlich die Silbermedaille im Weitsprung bei den Paralympics 2024 in Paris mit deutschem Rekord über 5,13 Meter. Also Irmgard impressive, aber du auch impressive, muss man sagen. Deine größten Erfolge, die waren jetzt 23 und 24 in Paris. Trittst du jetzt nur noch da an? Also hast du schon einen Antrag ans IPC gestellt, dass jetzt alle Wettkämpfe nur noch in Paris stattfinden?
Nee, wäre eine Überlegung tatsächlich, ne? Ja, kann man machen.
Ja, also
ich hoffe sehr, dass es nicht städteabhängig ist, weil sonst wird es die nächsten Jahre ziemlich traurig, ja? Also, das wäre blöd.
Was macht denn Paris für dich besonders? Also Glaubst du, es hat irgendwas mit der Stadt zu tun? Hat das irgendwie so ein Flair in dir ausgelöst oder irgendwas Besonderes in dir getriggert, dass dich zur Höchstleistung antreibt?
Ich glaube tatsächlich, dass bei beiden Malen meine Familie dabei war. 2023 war meine Familie das allererste Mal bei einem internationalen Wettkampf dabei. Davor war das durch Corona und durch die Entfernung immer nie so möglich. Und jetzt auch 24 ist meine Familie in einer großen Truppe mit Freunden angereist und das hat mir unfassbar viel Sicherheit gegeben. Ja, auch wenn die dann auch teilweise in einem riesigen Stadion, was ja auch für uns extrem neu war, und aber auch so schön, das hat mich, auch wenn ich nicht mal genau wusste, wo die gerade sind, hat mich das einfach beruhigt zu wissen, die sind da und das sind die einzig wichtigen Menschen, die ich gerade einfach brauche.
Ich muss auch ehrlich sagen, Nele hat vorher bei den Nachwuchs trainiert und ist vor kurzem, ich glaube 22, bis zu uns gewechselt, zu einer Erwachsene.
Vor 3 Jahren, oder? Würde ich sagen, vor 3 Jahren.
Vor 3 Jahren, okay, ja. Und sie ist zu uns gewachsen und sie ist wirklich, man hat gesehen, wie sie als Athlet gewachsen ist. Und sie ist wirklich so professionell geworden und sie ist wirklich jetzt eine Traumathlet. Und das hat auch dazu beigetragen. Das hat sie Glück, dass beide in Paris war, aber sie als Athlet hat sich ja auch voll verbessert.
Das heißt, die Familie muss sich jetzt keinen Stress machen und darf auch mal zu Hause bleiben. Nele, du kriegst es aufgrund der Top-Ausbildung auch hin. Woanders mit Medaille. Sehr schön.
Ich habe keine Podcasts mehr. Das endet immer so emotional. Ja. Weißt? Ich lasse den Scheiß einfach den nächsten.
Sehr schöne und nette Worte von dir, Irmgard. Was wir euch beide direkt aber auch noch fragen wollen, weil ihr beide eine Medaille gewonnen habt und wir haben schon viel gehört hier in dem Podcast, den wir seit ein paar Jährchen machen. Wo bewahrt ihr die auf? Also wir haben schon Keller, Klo, Kiste. Habt ihr schon Platz? Ihr lacht beide. Wo sind sie? Wo sind die aus Paris zumindest jetzt untergekommen? Irmgard.
Meine ist in Kartonboxen. Ja, mit dem Umzug und so ist es halt schwer. Ich bin noch am Auspacken und immer noch Wohnung suchen. So, ja.
Und wird dann aber ein Platz bekommen oder ist dir das gar nicht so wichtig?
Das ist mir gar nicht so wichtig. Ich habe für jede Paralympics so eine Box. So eine ordentliche Box und ich habe meine Erinnerungen da drin gepackt. Und das habe ich häufig gesagt, so die Medaille an sich ist nicht so wichtig, aber dass die sehr cheesy, die Weg dahin und die Leute, mit wem du es zahlst. Und die Medaille ist einfach eine Art, wie man es zeigen kann, dass man Forderungen bekommen, dass du das machen kann, was du lieb hast. Aber in Wirklichkeit ist Medaille nicht so viel. Ja, das bedeutet für dich, aber das ist eher so eine symbolische was es wirklich bedeutet. Und das, wie ich das erfahren.
Wie ist bei dir, Nele? Hängt die Medaille irgendwo, die silberne?
Nee, meine Wunschvorstellung ist tatsächlich, dass ich mir so eine Vitrine hole und die da so schön reindrapiere. Ich habe auch noch von letztem Jahr die Bronzemedaille und sogar noch die Schuhe von damals und auch die Fahne, die habe ich mitgenommen einfach, obwohl ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen durfte. Ich habe sie einfach mitgenommen. So. aktuell liegt sie unterm Bett. Das ist ein bisschen peinlich. Das ist mir sehr peinlich. Aber haben wir auch eine große Box bekommen. Und da liegt die fein drin und so leicht unterm Bett geschoben. Aber wirklich, sie kommt noch in eine Vitrine. Sie kriegt noch einen Ehrenplatz. Das auf jeden Fall.
Liegt die denn da eingewickelt in die Jacke von Markus Rehm?
Nee.
Noch? Hast du die auch noch? Also das mal nochmal kurz zum Hintergrund. Du hast Siegerehrung und hast deine Siegerehrungsklamotten nicht dabei, weil du einfach nicht damit gerechnet hast, eine Medaille zu holen. Und hattest Glück, dass Kollege Markus Rehm seine Sachen dabei hatte, die Siegerehrung unmittelbar vor deinen Sprüngen hatte und konnte dir ein bisschen was leihen.
Na, wobei, da kann man auch noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen sprechen tatsächlich.
Oh ja, gerne.
Markus Rehm kam sogar zu spät. Gott sei Dank. Ich bin diesem Mann dafür dankbar, dass er zu spät kam. Ja? Weil wenn der, weiß ich nicht, eine Stunde vorher, 2 Stunden vorher zu einer Zeremonie gehabt hätte, der wäre direkt weiter ins ZDF gefahren. So, dann hätte ich da wirklich ohne Klamotten gestanden. Das wäre natürlich blöd gewesen. Natürlich habe ich ihm die dann auch gewaschen, mir zurückgegeben. Das war mir dann doch auch wichtig. Es war mir auch ein bisschen unangenehm. Ich habe auch dann ab und zu auch im Internet so Kommentare gelesen von wegen so, oh, schon ein bisschen unprofessionell und oh, schon ein bisschen peinlich, wo ich so dachte, ganz ehrlich, so, ich war April, Mai, ich war verletzt. da ging gar nichts. Irgendwann hieß es so, nee, du darfst gar nicht mehr laufen. Ich habe 2 Monate auf dem Fahrrad verbracht, auf dem Spinningbike und habe dann 8 Wochen vorher mit dem Weitsprungtraining wieder angefangen. Sprich, ich konnte auch nur einmal die Woche springen, weil mein Fuß das einfach von der Belastung her nicht ausgehalten hätte. Ich habe also 8 Weitsprungeinheiten davor gehabt. So, nur so als Grundgedanke. Mhm. So, und es hat physisch auch gereicht. So, ne? Ich glaube, mehr hätte meinem Körper nicht gut getan. Aber psychisch hat mich das sehr, sehr verunsichert. Ich habe natürlich Markus, Noah und Stelios auch immer beim Training gesehen und mir immer gedacht, boah, die springen so viel, die analysieren auch so viel. Ist das, was ich mache, reicht das? Ist das genug? Und ich habe mir jetzt einfach in Paris bewiesen, dass es genug war. Dass es so, wie es war, perfekt war, letzten Endes. Aber ja, mit der Grundsituation, dass meine Saison eigentlich sehr, sehr holprig verlaufen ist und teilweise sehr, sehr schwierig, war mir eigentlich nur die Teilnahme und eine persönliche Bestweite eigentlich das Wichtigste.
Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieser Weg zur Medaille, ich glaube, den sieht man auch so ein bisschen in deinem Gesicht, nachdem du da diesen Sprung zu Silber in den Sand gesetzt hast. In den Sand gesetzt klingt jetzt falsch, aber du hast dich ja in den Sand.
Positiv.
Yes, ist schon gut.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Du warst wirklich vollkommen perplex. Also dein Gesicht hat eigentlich nur ausgedrückt, was ist denn hier gerade passiert, und konntest es wirklich überhaupt nicht glauben. Ab wann hat sich das Ganze bei dir so ein bisschen gedreht, dass du das Ganze realisiert hast?
Also Schock trifft es tatsächlich ganz gut. Ich habe tatsächlich auch in Paris selber, ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe mich auch im Nachhinein sehr, sehr schon ein bisschen für diese Interviews geschämt, weil ich da einfach völligen Quatsch erzählt habe. Ja, also ich war total verwirrt. So, ne? Kommt ab und zu mal vor bei mir? Nee, aber als ich das erste Mal ein bisschen verstanden habe, war tatsächlich auf Teneriffa selber. Während des Wettkampfes habe ich Tagebuch geschrieben, Wettkampftagebuch. Ich habe mir für jede einzelne Disziplin aufgeschrieben, wie die Abläufe genau zu sein haben. Sprich, ich habe genau aufgeschrieben, wie der Anlauf zu gestalten ist, wie der Absprung zu gestalten ist, die Vorbereitung in der Luft für die Landung. Das habe ich mir alles im Detail nochmal aufgeschrieben und mir nach jedem Sprung so kleine, ja, so ein bisschen was aufgeschrieben, was gut war, was schlecht war, damit ich einfach den Fokus einfach auf diesem Wettkampf behalte. Das ist 6 Sprünge, 2 Stunden, das ist mega, mega lang. Und du hast dann die Familie, die da hinten rumhampelt im Hintergrund, Kameras, die teilweise dir ins Gesicht gehalten werden. Da ist es schwierig, den Fokus zu behalten. Und ich habe mir immer wieder versucht, mit den Dingen, die ich mir aufgeschrieben habe, mich an die Dinge zu erinnern, die ich ja nicht verbessern möchte. Und dieses Wettkampftagebuch habe ich dann einfach irgendwann mal so mitgenommen. Ich wollte in ein Café fahren auf Teneriffa und auch nochmal so ein bisschen was reinschreiben. So ein paar Gedanken von mir, die ich gerade so hatte, einfach mal runterschreiben. Und bin dann halt, als ich das so ein bisschen durchgeblättert habe, dann auf diese Seiten gekommen, wo ich dann im Weitsprung alles aufgeschrieben habe. Und da hat dann das erste Mal so ein bisschen Klick gemacht. Wo ich dann irgendwann im Café saß, alleine wohlgemerkt. Und mir liefen wirklich die Tränen das Gesicht runter. Ich glaube, die Leute haben gedacht, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Und irgendwann habe ich das auch nicht mehr mit einer Brille abcovern können und bin dann halt auch gegangen, habe das dann in meinem kleinen Mietwagen dann ausgebadet, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war so, würde ich sagen, so ungefähr 2 Wochen nach dem Wettkampf das erste Mal, wo es so gescheppert hat für mich oder wo das so ein bisschen greifbarer wurde.
Ja, und für dich bis dahin Erfolg, mit dem du einfach nicht gerechnet hattest. Ne? Also wer sich das nochmal angucken möchte, das findet man noch im Internet. Und es ist einfach schön zu sehen, wie du auch deinem Trainer um den Hals fällst und wirklich dir an den Kopf fasst und einfach sagst, was ist denn hier passiert? Also guckt euch das nochmal an. Das sind einfach sehr, sehr schöne sportemotionale Bilder. Irmgard, für dich waren es deine letzten Spiele. War die Aufregung da vielleicht sogar größer als bei den ersten? Also nee. Kannst du das so einordnen oder war es genau andersrum?
Nee, es war perfekt, die Aufregung, weil ich war, es war witzig, weil wenn man so Leichtathletin ist, kennt man dieses Gefühl und Nele kann es auch bestätigen. Du hast so, dein Herz liegt hier in deinem Hals und alles tut weh und dein Bein ist so lahm und tarm und du fühlst dich einfach so, keine Ahnung, so gestresst. Und nicht gestresst, aber so aufgeregt. Und ich hatte das Gefühl für die 200. Und dann habe ich meinen Trainer so angeguckt, habe gesagt, ich habe das Gefühl und Gott sei Dank ist das mein letzter, was ich überhaupt in meinem Leben erfahren. Und ich habe es wirklich in dem Moment einfach genossen, weil ich wusste, dass es mein letzter war. Und diese Aufspannung, diese kriegt man in seinem Leben nie wieder. Das ist nur so ein paar Momente, wo man es kriegt. Und ich habe es noch nie bekommen, außer vor großen Wettkämpfen.
Was ich aber echt so krass fand tatsächlich, war, ich habe ja irgendwann auch schon in Tokio kennengelernt. Und wie sie da mit Anspannung und Stress zu kämpfen hatte letzten Endes auch ein Stück weit. Und umso geschockter war ich eigentlich, sie in Paris zu erleben. Sie kam zwischen ihrem Vorlauf und ihrem Finallauf über die 200 Meter, kam sie zu uns in die WG rein, hat sich in den Türrahmen gestellt und da wirklich irgendwelche Witze rauskommen. Ich habe dann, als sie gegangen ist, habe ich meine Mitbewohner angeguckt und gedacht, läuft die jetzt gleich wirklich 2 Meter Finale? Ist der das bewusst? Die ist so entspannt. Das habe ich ja noch nie erlebt. Und vielleicht war das letzten Endes auch, sage ich mal, das was sie gebraucht hat.
Vielleicht der Schlüssel, ja. Ja. Der Schlüssel für einen guten
Du bist Lauf. Ja am Ende vor allen Dingen nicht nur Finale gelaufen, sondern du hast sogar Bronze gewonnen. Also, was heißt sogar? Ne? Du hast das Ganze mit einer Medaille gekrönt. Das ist ja nicht einfach nur mitlaufen. Wie bewertest du dieses Rennen im Nachgang? Ist das einfach so die Kirsche auf der Torte?
Ich hatte auch keine gute Saison, weil ich im Winter schon verletzt war. Also ich bin auch später angefangen, so deswegen ist mein Zeit jetzt nicht optimal, aber ich habe mich einige Sachen vorgehabt, weil ich wusste schon im Vorfeld, okay, erst und zweite würde schon schwer. Ich hatte mir vorgehabt, dass ich das genießen, dass mein inneres Kind laufen und dass ich bis zum Ende kämpfen, weil das war mir wichtig, dass ich sagen, ich will nicht aufgeben und ich habe jede Sache, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Und man konnte auch sehen, ich habe wirklich gekämpft bis zum Ende. Und am Ende war es auch so, es war egal, ob ich eine Medaille kriege oder nicht. Immer ist es schöner, wenn man eine Medaille kriegen. Aber ich habe es für mich selbst gemacht und ich habe es einfach gemacht, weil ich den Sport so lieb habe und so viel genießen. Ja, und ich will halt, mit der Medaille ist immer besser abzuschließen als ohne Medaille oder auf 4. Platz abzuschließen.
Ja. Wenn man sich das so aussuchen könnte, dann wäre das natürlich ein Traum. Aber du hast es geschafft, das ist sehr gut.
Die Sache war, in Tokio, was Nele von redet, ich kam wieder von Tokio und ich bin wirklich in so ein Loch gefallen. Und ich bin in ein Loch gefallen, weil ich wollte so gern eine Goldmedaille gewinnen und ich habe es nicht geschafft. Und zweite Sache war, habe mich gefragt, was mache ich noch Sport weiter, mache ich das nicht weiter? Aber dann kam die Frage, was würdest du machen, wenn du nicht Sport machst? Weil Würde ich was so lieb haben, was ich Sport lieb haben, was mir so viel Spaß macht, wo ich jeden Tag aufstehe und sage, das will ich, das bringt mir Freude, weißt du? Und ich habe Sport auch sehr lange als eine Escape genutzt, so für meine Probleme. Jedes Mal, wenn ich habe nicht über Sachen geredet oder Sachen verarbeitet. Ich bin immer so, okay, was stört mich? Ich bin direkt gelaufen gegangen. Und das war wirklich für mich ein 3 Jahre Prozess, wo ich gesagt habe, das war das innere Kind, wo ich immer Sachen weggelaufen bin von meinen Problemen, habe ich Sport genutzt. Und für mich war es halt dieses kleine innere Kind, was ich geheilt konnte. Und wirklich diese Sport, die ich so lieb habe, wo ich wirklich Cheer sagen konnte. Und für mich war das wirklich so ein Kirsch auf die Torte, was ich mein inneres Kind durch diese 3 Jahre heilen konnte.
Wie hast du das denn geschafft? Also wie hast du denn quasi das Kind hervorgerufen, vor allem, wie bist du aus dem Loch rausgekommen?
Ich habe ganz viel psychologische Behandlung bekommen, so ganz viel jede zweite Woche. Und ich habe gelernt, so Sachen anzusprechen, was mir stört und was nicht immer gut geht. Ich habe viel über Sachen nachgedacht und ich habe mich gefragt, okay, habe mich einen Job bei Bayer angefangen, zu gucken, zu neue Jobgelegenheiten angefangen, zu gucken, was passt nicht, würde es mir gefallen, würde es mir nicht gefallen. Und ich habe zuerst mal wieder nachgedacht über, was kommt nach dem Sport, wenn ich aufhöre mit dem Sport. Und das war einfach so ein langer Prozess, wo ich an mich selbst gearbeitet habe.
Hast du denn vor, jetzt noch die psychologische Behandlung weiterzumachen, auch wenn du sagst, Paris war eigentlich der Heilungsabschluss so ein bisschen für diese Zeit?
Ich würde es auf jeden Fall weitermachen, weil das Lebensschritt. Ich war 10 Jahre in Leverkusen und bin jetzt umgezogen vor kurz. Und das ist auch ein großer Schritt gewesen, dass ich auch verarbeiten muss, das Cheers zu sagen für die Leute, die ich, das war so wie eine Familie für mich. Und das war wirklich so Verabschiedung und was ich alles verarbeiten muss. Ja. Und die Prozess in die Arbeitsleben, das ist komplett was Neues als, weißt du, als Sport oder Sportler. Und das muss man auch alles verarbeiten.
Jetzt bist du zurück in der Heimat, zurück in Südafrika, weil du auch zurück zu deiner, ich sag mal, echten leiblichen Familie wolltest.
Ja.
Was sind so die Pläne für Südafrika? Ist das, es ist natürlich irgendwie auch ein Nachhausekommen.
Zuerst ankommen, ich will etwas mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, weil ich habe dem, meinte, in den letzten 10 Jahren habe ich nicht Zeit mit ihm verbringen. Und das tut mich einfach gut, erste Mal in 10 Jahren keinen Plan zu haben. So, bei mir ist wirklich, ich lebe von Tag bis Tag, außer die Woche plane, was ich von meinem Trainer immer noch bekomme. Und außer das, wir schauen mal. Ich lasse mich Zeit und wir gucken, wie das weitergeht.
Da sind wir sehr gespannt. Wir werden das auf jeden Fall mitverfolgen, wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall noch nicht komplett Schluss. Es sollten jetzt die letzten Paralympics sein, aber Ingvard Bentzhusen verschwindet noch nicht komplett von der paralympischen Bühne. Das ist doch super. Wir möchten an dieser Stelle uns nochmal bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben natürlich dem Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Jetzt wollen wir mit euch nicht mehr ganz so viel zurückschauen nach Paris, sondern nach vorne blicken. In die Zukunft haben wir ja gerade schon mit dir auch ein bisschen irgendwie. Das haben wir aber auch mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen von euch aus dem Team Deutschland Paralympics gemacht, die wir hier im Podcast auf der Road to Paris schon begleitet hatten.
Ich werde wohl auf jeden Fall nochmal ein Jahr weitermachen, nochmal eine Saison fahren. Ja, dadurch, dass wir keine Medaille geholt haben und es aber das Ziel war, fühlt sich etwas unvollendet an. Ob das dann jetzt reicht, um 4 Jahre weiterzumachen und in L.A. nochmal an den Start zu gehen, weiß ich aktuell noch nicht, aber ich hoffe, dass ich das dann bis Jahresende für mich entschieden habe.
Also natürlich guckt man mit einem Blick jetzt immer schon so nach L.A. und sieht so dieses Fernziel und gleichzeitig habe ich nächstes Jahr auch eine WM in Korea, ja, und versuche halt da mich vorzubereiten und ich habe schon Bock. Also nach so einem Erlebnis, ich glaube, da hat man dann schon nochmal richtig Lust.
Ich war mir noch nicht ganz sicher, inwieweit ich nach Paris weitermachen werde, weil ich ja doch schon 37 bin. Aber ja, dieses Erlebnis würde ich gerne nochmal angehen und nochmal versuchen zu erreichen. Und deshalb wird es so, der Körper will, bis L.A. weitergehen.
Ich denke, dass ich dieses Jahr auch ruhig ausklingen werde und nächstes Jahr dann werden langsam die Gedanken dann in die Richtung gehen und ganz entspannt noch und L.A. noch nicht im Kopf.
Das waren chronologisch erst der Ruderer Marc Lembeck, Bogenschützin Flora Klim, ja, der Routinier der Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft Jens Sauerbier und Tischtennisspieler Thomas Schmidberger. Da ist jetzt schon ganz viel L.A. gefallen. Irmgard, wie wirst du denn L.A. dann erleben? Erstmals mal wieder so vorm Fernsehen?
Ich glaube, ich würde es gar nicht anschauen können. Das würde mir zu nie an mein Herz. Ich glaube, ich brauche ein paar Jahre, bevor ich wieder Leichtathletik oder Parasport überhaupt anschauen kann. Ich würde es gerne anschauen, aber ich glaube nicht, dass ich es über mein Herz kriege.
Also muss doch Neles Familie wieder mit nach L.A. fliegen, wenn du nicht unterstützen kannst über die.
Nee, Nele hat gesagt, sie kauft mich ein Ticket zu L.A. So bei ihren Wettkämpfen bin ich dabei.
Das ist jetzt neu für mich, aber das würde ich hinbekommen, meine Liebe. Das kriege ich hin. Ich kriege dich schon irgendwie nach Amerika gebuchst. Das kriege ich schon hin.
Dann wäre das schon mal geregelt. Nele, wie ist es denn bei dir? Denkst du schon an L.A. 2028? Und ja, hast du jetzt schon kleine Zwischenziele gesetzt? Oder wie ist das, wenn wir das jetzt bei dir so sagen? Was passiert da im Kopf?
Ich sag mal so, In L.A., da sehe ich mich schon auch noch als aktive Athletin.
Da sind wir beruhigt.
Das ist auf jeden Fall...
Sehr gut.
Also das ist auf jeden Fall klar. Aber das sind 4 Jahre. In den 4 Jahren kann auch noch viel passieren. Und ich gucke jetzt einfach mal von Saison zu Saison. Natürlich ist das L.A. das große Ziel von oben. Und ja, daraufhin arbeitet man natürlich hin. Ich denke, ich bin 27 dann. Das ist eigentlich ein gutes Alter. Ja, da will ich noch mal gerne angreifen, auf jeden Fall. Aber ich schaue jetzt einfach erstmal so ein bisschen, dass ich wieder vernünftig in die Saison komme. Schaue, wie sich das einfach die Saison über entwickelt. Wir haben recht spät den Höhepunkt nächstes Jahr. Da ist die WM in Indien. Noch nichts Konkretes genannt bisher. Das macht es ein bisschen schwierig. Aber ich schaue wirklich von Wettkampf zu Wettkampf. Aber Plan ist auf jeden Fall erstmal, die persönliche Bestweite von Johannes Flors im Weitsprung zu übertrumpfen, damit ich sagen kann, ich habe eine Disziplin, in der bin ich besser als Johannes Flors. Das ist mein persönliches Anliegen, mein persönliches Ziel für die kommenden Wochen.
Du hast jetzt den Zyklus schon angesprochen, diese kompletten 4 Jahre. Der letzte Zyklus, du warst ja in Tokio auch schon dabei, der war ja aufgrund der Verschiebung nur 3 Jahre. Veränderst du jetzt was? Gibt es jetzt irgendwelche grundlegenden Dinge, die du in so einem 4-Jahres-Rhythmus dann anpassen willst? Also wenn man was verändert im Training und so weiter, dann ja am besten jetzt, um zu gucken, wie der Körper reagiert und welche Erfolge dadurch dann vielleicht resultieren können oder welche Bestweiten und Verbesserungen.
Ja, tatsächlich schon. Ich habe eine Arthrose im rechten Großzehengelenk. Das manche können auch mit dem Begriff Hallux Valgus was anfangen. Das hat sich halt bei mir durch Genetik, sei Dank, ja, ich habe einfach Glück mit den Genen gehabt und mit der, ich sag mal, immer wieder Fehlbelastung auf dieses Gelenk drauf, hat sich leider eine Arthrose entwickelt. Wir versuchen jetzt diese Saison mit konventionellen Mitteln die Problematiken oder die immer wieder auftauchenden Entzündungen irgendwie in den Griff zu bekommen, weil sich das Gelenk als auch sehr, sehr schwierig zu operieren herausgestellt hat. Wenn diese Mittel, diese konventionellen Mittel nicht funktionieren diese Saison, wird operiert. Und dann hätte ich letzten Endes noch, ja, weil man dann davon ausgehen kann, dass wenn dann das zweite Jahr mit der OP das nicht funktionieren wird, das Training, weil der Weg zurück, das wird dann ziemlich lang dauern, dann habe ich 2 Jahre Zeit, um mich auf LA vorzubereiten. Ich bin in der Hinsicht sehr dankbar, dass es diesmal 4 Jahre sind und nicht 3.
Irmgard, wir wollen noch mal kurz zu dir kommen. Bei dir ist ja dein Weg eigentlich wahnsinnig gewesen. Also du kommst aus einer ganz sportverrückten Familie, hast dich dann mit 18 so schwer verletzt, dass du nicht mehr den Sport machen konntest wie gewohnt. Dann ging es nach Deutschland, weil in Südafrika deine Behinderung so nicht anerkannt wurde. Deine Mama hat einen Kontakt hergestellt zum Behindertensportverband. Jetzt warst du 10 Jahre hier. Also der Wunsch nach Sport, der war ja quasi größer als zu Hause zu bleiben. Und jetzt hast du dir hier ein Zuhause aufgebaut. Also das ist ja Wahnsinn, wie du quasi, wie du das leisten musst oder womit du da zu kämpfen hattest. Also ich meine jetzt auch emotional vor allen Dingen. Wie ist das jetzt für dich, quasi nach 10 Jahren die zweite Familie zu verlassen?
Ja, ich glaube, am Anfang war ich sehr naiv. Ich dachte, weil Plan war, 3 Monate in Deutschland zu bleiben und ich war so cool, ich gehe nach Deutschland, ich habe die Erlebnis, neuer Kontinent und ich wollte schon immer nach Deutschland für ein paar Monate und ich war so cool, neue Erlebnis, neuer Input, neue alles und dann aus 3 Monaten ist 10 Jahre geworden und ich muss sagen, dass es mir wirklich schwer, meine zweite Familie zu verlassen, aber ich habe es geschafft mit meiner anderen Familie. Ich glaube, ich würde es genauso schaffen mit meiner neuen Familie. Und keine Ahnung, dass wie die Zeit sich bewegt. Einige Leute ziehen weg und fängt ein neues Leben an. Und ich bin halt jemand, ich bin ein sehr abenteuerlustiger Mensch und will das Leben einfach leben. Ich will nicht sagen, ich wünsche mich, ich habe die und die und die gemacht. Ich will zurückgucken in mein Leben und sagen, ich habe alles gegeben, was ich konnte, für das, was ich lieb habe. Und das ist, wie ich das in ihr Leben, wie ich rangehe. Ich will nicht drücken und sagen, was wäre, wenn ich die gemacht habe oder wenn die gemacht habe. Ich will sagen, ich habe es gemacht, egal was. Und ich habe es die Chance gegeben.
Ist es dir dann jetzt fast schwerer gefallen, die zweite Familie zu verlassen, weil es einfach so ein, ich sag mal, etwas bewussterer Schritt ist? Ich meine, du hast ja gesagt, vor 10 Jahren, das war einfach so, einfach mal ausprobieren und dann ist halt irgendwie mehr draus geworden und dann ne, aus 3 Monaten werden 10 Jahre. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen konkreter und bewusster gewesen, was da dahinter steckt, ne? Ich meine, das ist auch nicht für immer oder muss nicht für immer sein.
Nee. ich glaube, es war eine schwere Entscheidung, weil ich wollte schon für 2 Jahren machen, aber habe gesagt, nee, ich mache nur Paris und ich will noch Zeit mit jedem verbringen. Und ich habe wirklich versucht, in den letzten Jahren sehr intensiv mit den Leuten, die ich lieb habe, wirklich intensiv Zeit zu verbringen. Und das ist halt, ich vermisse meine Familie und sie kennen mich innen aus und das muss auch jeder verstehen. Ja, und ich glaube, wenn jemand mir lieb haben würde, die das auch verstehen, dass und mir kennen, weiß die, dass ich ein sehr familieabhängiger Mensch bin. Und dann würde ich auch hin und mal sagen, gehen heim.
Ich glaube, das, was Irmgard es einfach braucht, ist einfach hier nicht mehr. Ja, wir sind irgendwie zu einer Familie geworden, so ein gemeinsames Ziel, Schweiß und Tränen und das Gemeinsame an die Grenzen bringen, das schweißt zusammen und das verbindet auch, keine Frage. Aber wichtig ist mir vor allen Dingen, dass Emi glücklich ist. Und wenn dieses Glück in Australien lebt, wenn dieses Glück in Südafrika lebt, ja, Emi ist jetzt, ich weiß nicht, viele Nichten und Neffen du hast, ich weiß es nicht, aber es sind eine Menge.
Ja, dann wissen wir, wie du die Zeit rumbekommst, so, ja.
Das sind auch Dinge, die sind auch wichtig und die kriegt sie hier einfach natürlich nicht mehr und ich weiß, Emi wird den Sport niemals verlassen. So, ich meine, wir werden uns sicherlich dann nochmal im Trainingslager sehen, wenn jetzt im März ansteht. Und dann kommt sie nochmal nach Deutschland für ein paar Wettkämpfe, die hier anstehen. So, Emi ist nicht aus der Welt. Und das, was sie mir in den letzten Jahren mit auf den Weg gegeben hat, das wird mich immer an Emi erinnern. Aber gerade jetzt im Training merke ich so, da wo sie jetzt nicht mehr da ist, das ist anders. Und manchmal ist es auch traurig.
Inwiefern anders, meinst du?
Ja, keine Schimpfen mehr mit dir, ne? Genau.
Nein, Johannes macht das. Schatz.
Ja, stimmt. Man merkt, wenn es Zeit ist zu gehen. Und das war mein Zeit zu gehen. Das, man spürte so in sein Innere und ich hatte keine Ruhe mehr. Ich wollte was Neues und ich hatte diesen Drang auf was Neues. Und das war mir wichtig.
Hast du denn, also ist vielleicht noch ein bisschen früh, weil du jetzt gerade so frisch aus Deutschland quasi weg bist, aber wie blickst du so auf diese Zeit zurück? Kannst du das überhaupt schon oder brauchst du da nochmal einen Abstand?
Ich glaube, ich brauche einen Abstand. Aber immerhin, ich würde es für nichts tauschen und ich würde genau das gleiche Entscheidung wieder treffen.
Also wieder erstmal nur 3 Monate.
Erst 3 Monate, genau. Man geht alles damit um, wenn man 3 Monate bleibt. Ne? Man ist so, kauf hier was, kauf da was und sagt, nee.
Was sind denn so die Dinge, die du aus Deutschland überhaupt nicht vermissen wirst? Vielleicht das Wetter.
Das, wie dunkel es ist im Winter. Weißt du? So das Wetter ist, finde ich, nicht so schlimm, aber dass es so früh dunkel wird und zu spät Licht wieder wird, das würde ich nicht vermissen. Ja. Und die Regel, das ist zu viele Bürokratie. Das würde ich auf gar keinen Fall vermissen. Für jede Kleinigkeit muss man ein Dokument ausfüllen. Ich bin so, okay.
Der Abschied war schon da und Nele, du hast es eben kurz gesagt. Was fehlt denn jetzt so ein bisschen, wo Irmgard weg ist? Wie habt ihr sie denn verabschiedet?
Irmgard und ich, wir sind im Training wie ein Uhr weggelaufen. Ja? Wir sind die Tempoläufe, wir sind die immer auf die Sekunde genau sind, wie die gelaufen. Wir kannten die Schwächen und die Stärken des jeweils anderen. Und wir haben uns immer gemeinsam gepusht. Man muss also sagen, Irmgard immer ein bisschen mehr, als ich sie gepusht habe. Das auf jeden Fall. Aber sie hat mir immer unfassbar viel Sicherheit gegeben. Und sie hat mich in der Hinsicht gelehrt, in einer Gruppe zu laufen, ein Zeitgefühl zu entwickeln. Und selbst wenn wir so unfassbar harte Tempoläufe gemacht haben und wir beim Laufen irgendwie mit den Armen aneinander gekommen sind, sind da so teilweise so ganz weirde Gespräche entstanden, wie so, sorry, nicht schlimm, obwohl wir eigentlich überhaupt keine Kraft hatten, miteinander zu reden. Und das vermisse ich, dieses gemeinsam leiden, gemeinsam durch die Hölle gehen, gerade einfach, weil es mit Irmgard immer so gut funktioniert hat. Das war irgendwann selbstverständlich. Und das ist es jetzt nicht mehr. Aber jetzt heißt es auch für mich, dass ich das, was ich von Irmgard gelernt habe über die letzten 3 Jahre, dass ich das an meine jungen Trainingspartner weitergebe und versuche, ja, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben.
Irmgard, du bist 10 Jahre älter als Nele und sie hat gerade schon gesagt, dass sie jetzt selber Tipps weitergeben will. Was ist denn so das, wenn wir es jetzt mal hier überspitzen, das Letzte, was du ihr noch so mit auf den Weg geben willst für die weitere Karriere, weil Nele hat da ja noch einiges vor.
Ich habe Nele schon häufig genug gesagt, ich wünsche mir, dass sie sehr viel Selbstvertrauen kriegen und dass sie in ihrer Leistung sich selbst vertrauen und dass sie nicht so unsicher ist und dass sie sagt, okay, ich habe trainiert und ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Nicht beide, Nele. ja, und das wünsche ich mich wirklich, dass sie das einfach, ja, und dass sie nicht Druck stehen für andere Leute. Weil Nele ist so lieb und immer so, oh, es tut mir leid, das kannst du vorne. Und dass sie etwas mehr egoistisch sein.
Guck, sowas brauche ich in meinem Alltag. Solche Menschen, die mir das immer regelmäßig sagen, weil ich das manchmal vergesse. Solche Menschen brauche ich.
Ja, danke euch zwei. Es ist wirklich schön zu merken, wie ihr so einfach ein Team seid. Oder ihr seid jetzt ja aus einer Trainingsgruppe, aber wie vor allen Dingen ihr beiden gut zusammen seid und einfach so zu zweit auch ein gutes Team seid. Und wer weiß, ob sich vielleicht dann nicht sportlich, aber auf anderem Wege, ja, eure Wege ja auch nochmal kreuzen können. Sag niemals nie, sagt man ja nicht umsonst.
Ja, aber das ist, warum das so gut funktioniert bei Leverkusen, weil wir wirklich dieses Team sind. Und Nele, ich, Johannes, Leon, wir alle sind so eng zusammen und wir pushen an eine Gegenseite und jeder von uns verstehen, wo durch die andere Person gehen. Und Nele war unter den Arm genommen vor ein paar Jahren und wir haben sich, Johannes und ich, haben sich wirklich viele Sachen beigebracht, wie sie etwas... wie sie mehr, weißt du, nicht professionell, mehr Erwachsener ist. Sie war die Baby und jetzt ist sie nicht mehr die Baby in der Gruppe. Und deswegen funktioniert das. Und ich wünsche mir auch für den Sport, dass es weiter so funktioniert und dass wir als erfolgreiche Athleten mit den jüngeren Nachwuchs zusammenarbeiten und dass wir so mehr Nachwuchs in den Sport kriegen und erfolgreiche Nachwuchs.
Schöne letzte Worte eigentlich von dir, Irmgard und Nele. Du kannst sagen, jetzt bist du karrieretechnisch, startest du richtig durch und bist jetzt dann die, wie du eben schon gesagt hast. Dann bist du die Irmgard für die jetzt da kommen. Also, ihr beiden, Irmgard Bensusen, Nele Moos, vielen Dank euch für eure Zeit und ja, alles Gute auf den dann jetzt doch unterschiedlichen Wegen, die da kommen werden.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war's vom Team Deutschland Paralympics Podcast für dieses Jahr. Tatsächlich. Aber wir kommen natürlich im neuen Jahr zurück mit neuer Energie, neuen Gästen und vor allen Dingen auch einem neuen Konzept. Ab Januar geht es denn dann nämlich los mit der Road to Mailand Cortina. Also wir tauchen dann vermehrt ein in den paralympischen Wintersport und rücken dann noch näher ran an die Athletinnen und Athleten.
Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, schön abonnieren, Glocke klicken, was man alles so kennt. So verpasst ihr nichts mehr vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Und Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, machen die Mikros aus, sagen Tschüss, guten Rutsch und adieu.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.